Es freut mich, dass wir unser Bibelstudium im Schmelztiegel mit Christus fortsetzen können und wir haben heute den Untertitel Die kommenden Schmelztiegel. Wir leben in den Tagen kurz vor der Wiederkunft Christi und die Frage ist, wer wird bestehen, wenn er wird erscheinen? Wer wird aber den Tag seiner Zukunft erleiden können und wer wird bestehen, wenn er wird erscheinen? Denn er ist wie das Feuer eines Goldschmieds und wie die Seifen der Wäscher. Denn siehe, es kommt ein Tag, der brennen soll wie ein Ofen. Da werden alle Verächter und Gottlosen Stroh sein. Und der künftige Tag wird sie anzünden, spricht der Herr Zebaoth, und wird ihnen weder Wurzel noch Zweige lassen. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln. Und ihr sollt aus- und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber. So wenn Jesus Christus kommt, gibt es nur zwei Gruppen von Menschen. Die einen, die wegfliehen müssen vor seinem Angesicht und die anderen, die sich freuen werden, dass endlich das Elend und das Leid auf dieser Welt zu Ende geht. Christus sagt, er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Kinder Levi reinigen und läuten wie Gold und Silber. Dann werden sie dem Herrn Speisopfer bringen in Gerechtigkeit. Bevor Jesus kommt, braucht er diese reinen Kinder Levi, damit sie das Speisopfer bringen, nämlich die Heiden einbringen, die noch zum Reich Gottes hinzukommen sollen. Und dafür müssen sie rein und heilig sein. Und die haben letztes Mal gesehen, worin diese Unreinigkeit besteht. Sie besteht nämlich in einer Gleichbedeutung der Worte, die wir so benutzen in der Heiligen Schrift. Rein ist gleich mit heilig, heilig ist gleich mit gerecht. Gerecht ist gleich mit frei, frei ist gleich mit gottesfürchtig und gottesfürchtig ist gleich mit gesetzerfüllend. Und alle diese Dinge, die ja immer dasselbe sagen, sagen, dass an der Basis allen Tun des Menschen die Wahrheit ist. In der Wahrheit sein bedeutet rein, heilig, gerecht, frei, gottesfürchtig und gesetzerfüllend sein. Dagegen unrein ist gleich mit unheilig, ist gleich mit ungerecht, ist gleich mit gefangen, ist gleich mit gottlos und ist gleich mit gesetzlos. Und es bedeutet nichts anderes als in der Lüge sein. Es gibt also nur diese zwei Wurzeln für alles, was auf dieser Welt und in diesem Universum gibt. Es gibt die Wahrheit an der Basis und es gibt die Lüge. Es gibt nichts Tieferes, worin sich etwas zu unterscheiden hat, außer in der Wahrheit, in der Lüge. So wenn Christus da sitzt, um seine Kinder zu reinigen, dann will er sie aus der Lüge in die Wahrheit bringen. Weil wer rein ist, betrügt sich nicht mehr. Das ist der ganze Prozess, der beschrieben wird. Jetzt müssen wir natürlich uns fragen, wo befindet sich die Unreinigkeit oder der Selbstbetrug? Nun, er kann sich ja, wie man sieht, im Geist nur befinden. Und das Entscheidende im Geist ist seine Identität, die innere Wahrheit, die Wahrheit über ihn selbst. Das ist das Entscheidende im Geist des Menschen und im sonstigen Geist, den Gott geschaffen hat, dass er weiß, wer er ist. Diese Identität ist natürlich verborgen, Gott hat sie da reingeschrieben. Sie sollte immer so sein und sollte alle Aktionen des Geistes steuern. Weil aus dieser heraus bearbeitet der Geist jede Information. Alles muss mit der inneren Wahrheit, mit der Identität bearbeitet werden. Jede Information, die von außen kommt. Aus ihr trifft er jede Entscheidung. Diese Identität, wenn es die Wahrheit ist, die innere Wahrheit, daraus treffen wir alle Entscheidungen und sie sind alle richtig, wenn sie die Wahrheit sind. Und das ist das entscheidendste Element des Geistes. Weil es der Beginn aller Funktionen des Geistes ist. Es ist das Steuerungsmittel, das da ist, von wo aus alles geschieht. Alles, was darauf folgt, ist schon, ich sage jetzt mal, festgelegt. Das, was ich aus der Wahrheit tue, kann nur wahr und gut sein. Deshalb bin ich in der Wahrheit, kann ich nie einen Fehler machen. Jeder Fehler, jede Blockade des Geistes entsteht nur durch den Selbstbetrug, der inneren Lüge, dass der Mensch denkt, er sei Gott. Und das ist im Geist des Menschen drin. Also muss die Reinheit innen geschehen. Christus muss waschen und der Schmelztiegel muss uns von innen reinigen, nicht von außen. Und das müssen wir verstehen, weil sonst kommen wir sehr durcheinander mit diesem Konzept des Schmelztiegels, der uns reinigen soll. Schauen wir uns doch an, wie kam der Mensch in die Not, sich selbst zu betrügen? Adam war in der Wahrheit geschaffen. Da war nichts in ihm, was Lüge war. Er hatte jedoch das Bedürfnis nach Liebe und das musste er von außen aus Gott holen. Die Liebe, das Wort Gottes, das ist das erste Bedürfnis des Menschen. Davon lebt er. Und davon weiß die ganze Welt nichts. Auch die Christen verkündigen es nicht und sagen, hier das erste Bedürfnis ist die Liebe, welche im Worte Gottes ist. Wir brauchen als allererstes diese Information, dieses Wort Gottes, das wir durch Glauben aufnehmen sollen. Und dadurch entsteht eine Bindung zu Gott, die durch Vertrauen aufkommt. Die Liebe ist das erste Bedürfnis und wir kennen es nicht. Es wird nicht gepredigt, weder von den Pulten, noch wird es gesagt von den Medizinern. Wir erkennen nicht, dass die große Not des Menschen in der Liebesnot besteht. Die Liebe ist des Menschen und jeglichen Geistes erstes Bedürfnis. Ohne sie kann nichts leben und nichts funktionieren. Alles, was in unserem Leben passiert, ist so gemacht, dass es nur mit Liebe funktioniert. Dass die Liebe das ist, was alles antreibt. Die Liebe würde dann aus unserem Willen herauskommen. Und all das, was wir tun würden, wäre richtig und gut. Und als Adam in diesem Zustand war, konnte ihm nie ein Leid passieren. Er konnte nie krank werden. Ihm konnte nichts konnte ihm etwas antun. Er war nämlich in der Wahrheit. Er war an Gott gebunden. Er lebte von dem Worte Gottes, das in Fülle da ist. Bis der Tag kam, wo er versucht wurde und das Wort Satans kam zu ihm. Und dieses Wort Satans, das zu ihm durch die Eva kam, die zuerst sich selbst betrogen hat, betrog sich auch Adam. Und dadurch, dass er nie das Wort Satans hätte glauben können, es sei denn, er hätte Gott in Frage gestellt, mit dem er ja verbunden war. Aber um Gott in Frage zu stellen, musste er sich auf dieselbe Höhe bringen wie Gott. Deshalb musste er und konnte nie Gott in Frage stellen, außer er hob sich auf dieselbe Ebene mit Gott und dachte, er könnte Gott sein. Dadurch wurde Gott sein Feind. Dadurch wurden die Menschen und Satan sein Freund. Dadurch brach er das Gesetz, das nur Gott als Liebesquelle vorschreibt und nicht einen Menschen. Dadurch kam er in eine falsche Abhängigkeit, in eine falsche Anbetung. Das ist der tiefe Zustand des Menschen. Und wir alle sind geboren mit diesem Erbgut. Die Lüge, mit der wir geboren sind, ist das, was unser Leben bestimmt. Und der erste und schlimmste Teil dieser Lüge ist, dass wir nicht die Fähigkeit haben zur Selbsterkenntnis. Wir sehen uns nicht, wer wir sind. Und als die Debatte, in die Paulus eingeht, während seines Schreibens an die Römer, da geht es darum, wer ist denn besser? Wer hat den besseren Stand sozusagen? Weil die Juden haben sich immer für die Besseren gehalten. Und Paulus schreibt hier ab Vers 9 in Römer 3, was sagen wir denn nun? Haben wir einen Vorteil? Gar keinen. Denn wir haben droben bewiesen, dass beide, Juden und Griechen, alle unter der Sünde sind. Das meinte er damit. Alle sind sie unter der Sünde. Sie sind alle in dem Irrtum geboren. Und Paulus nennt, und die Bibel nennt manchmal diese sündige Natur, diesen Zustand als Sünde, obwohl die Sünde in der Realität eine Tat ist. Aber aus der Lüge kann man nie, wie wir hier lesen werden, eine gute Tat tun. Wie denn geschrieben steht, da ist nicht der gerecht, sei auch nicht einer. Was bedeutet nicht gerecht sein? Wer nicht gerecht ist, ist ein Gesetzesübertreter. Es gibt gar keine Möglichkeit, ungerecht zu sein, ohne dass du das Gesetz brichst. Und es geht ja ums Gesetz. Die Juden sagen, sie wollen erlöst werden, sie können leben durchs Gesetz. Ja, solange die Lüge da ist, ist kein Gesetz möglich. Da ist keiner, der gerecht sei, auch nicht einer. Und er zitiert aus dem Psalm 38. Da ist nicht, der verständig sei. Da ist nicht, der danach Gott frage. Wie auch, wenn ich Gott bin, wozu brauche ich Gott? Sie sind alle abgewichen und allesamt untüchtig worden. Da ist nicht, der Gutes tue, auch nicht ein. Hast du jemals im Leben was Gutes getan? Nun, die Schrift sagt, es war nicht gut. Es hätte höchstens gut sein können, wenn es nicht aus der Lüge kommt, aus dem neuen Leben. Aber bevor wir das neue Leben annehmen können, müssen wir doch erkennen, dass das hier zu nichts gut ist. Ganz egal, mit welcher Form es sich äußert und mag kommen und mit guten Absichten und sehr schlau daherkommen. Es ist und bleibt böse. Alles, was wir aus dem Irrtum herausmachen, mit dem wir geboren sind, ist böse. Ihr Schlund, das heißt ihr Mund, ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen handeln sie trüglich. Otterngift ist unter ihren Lippen. Das ist der Mensch. Wie viele davon? Nur manche? Gehörst du dazu? Gehöre ich dazu? Zu 100%. So sind wir geboren. Ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Da wirst du sagen, vielleicht, ich habe ja noch nie geflucht. Ist trotzdem egal. Das, was in uns ist, ist das, was verkehrt ist. Ihre Füße sind eilend, Blut zu vergießen. Hast du schon mal Blut vergossen? Christus sagt, wer zürnt, der hat getötet. Wer seinem Bruder zürnt, in ihren Wegen ist eitel Schaden und Herzeleid. Und den Weg des Friedens wissen sie nicht. Ja, wie denn auch? Weil zur heutigen Zeit muss man ja mit Waffen Frieden schaffen. Und je mehr Waffen, umso höher kommt der Frieden. Oder? Was für eine verkehrte Welt. Was steht hier? Und den Weg des Friedens wissen sie nicht. Nein, sie wissen den Weg des Friedens nicht. Sie können noch so vor der ganzen Welt posieren und sagen, sie sind für den Frieden. Ja, Gott hat uns gemacht, dass wir das Bedürfnis nach Frieden haben. Dafür können wir nichts. Aber der, der in dieser Lüge geboren ist, der kann den Weg des Friedens nicht finden, weil da ist kein Weg des Friedens zu finden. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Da ist keine Furcht Gottes. Das heißt, sie sehen ihre Abhängigkeit zu Gott nicht. Sie denken, sie leben aus sich selbst ohne Abhängigkeit. Wir wissen aber, dass was das Gesetz sagt, das sagt es denen, die unter dem Gesetz sind. Und unter dem Gesetz bedeutet, du kannst es nicht halten. Du kannst es nicht halten. Und da wir ja alle, wie hier geschrieben steht, unter dem Gesetz geboren sind, kann keiner von uns das Gesetz halten in der Lüge. Ist unmöglich. Dass aller Mund verstopft werde und alle Welt Gott schuldig ist. Darum, dass kein Fleisch, das ist kein Mensch, durch des Gesetzes Werke vor ihm gerecht sein mag. denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das heißt, wir müssen verstehen unseren Zustand, in dem wir geboren sind. Und das Gesetz hilft uns zu sehen, dass wir verkauft sind unter die Sünde. Da ist keine Wahl, so wie wir geboren sind. Aber wir sind alle in der Lüge. Und die Welt hat sich so verändert, dass der gläubige Mensch nicht erkennt. Er hat keine Fähigkeit, sich selbst zu erkennen. Ich spreche ja hin und wieder mit Christen auch über ihre Krankheiten. Und dann kommt das Argument auf, naja, ich war doch noch ein Baby und ich hatte Lungenentzündung und habe Leberentzündung, was auch immer sie hatten. Was habe ich da falsch gemacht? Was habe ich da falsch gemacht? Versteht ihr? Ist keine Fähigkeit da zur Selbsterkenntnis. Man erkennt nicht, dass das, was die Art und Weise, wie wir geboren sind, wir alles, was wir tun, von dem Zeitpunkt der Zeugung falsch ist. Das Kind bindet sich geistig an die Mutter. Es ist nicht an Gott gebunden. Es ist die Gnade Gottes, die es erhält. Aber vom ersten Augenblick der Zeugung eines Kindes, wo es zusammenkommt, ist es, so wie hier beschrieben, unter das Gesetz, unter die Sünde geboren und kann nichts Gutes tun. Nie. Ja, was habe ich denn gefehlt, wenn ich krank werde? Was habe ich denn gefehlt als Kind, fragt sich der Mensch. Und er versteht nicht, dass er für die Art und Weise, wie er geboren ist, nichts gefehlt hat. Aber dass das, was er in sich trägt, ihn kaputt macht und Gott ihm deshalb schon früh in der Kindheit hilft zu erkennen, dass etwas in ihm ist, das ihn kaputt macht. Aber das verstehen wir nicht. Weil wir denken, die Sünde ist das, was wir äußerlich tun, was sichtbar ist. Nein, das ist die Folge der Sünde. Es ist die Folge, dass ich nicht mehr an Gott gebunden bin, weil das Teil hier lässt mich nicht, dass ich mich an Gott binde. Da muss ich mich an Menschen binden. Das geht nicht anders. Das Allerschlimmste, die Folge des Selbstbetrugs, ist die Unfähigkeit zur Selbsterkenntnis. Die Unfähigkeit, in den Spiegel zu schauen und zu sagen, in mir ist etwas verkehrt. Was ist das Verkehrte? Nein, im Gegenteil, man steht da und rechtfertigt sich und sagt, das habe ich doch richtig gemacht und das tue ich richtig. Und man sieht nicht, was in einem wirklich steckt. Das ist die Katastrophe der sündigen Natur, der Lüge, in der wir geboren sind. Sie sieht die Unreinheit als von außen kommend. Sie kann nach innen nicht schauen, sie kann nur nach außen schauen. Deshalb hält man sich rein. Ah, du gehst mit diesen Leuten, da gehe ich nicht. Oder man versucht sich äußerlich richtig zu verhalten. Aber spätestens, wenn man provoziert wird, zeigt der Mangel an Selbstbeherrschung. Der Mangel an Selbstbeherrschung führt uns und zeigt uns, dass wir nicht in der Lage sind, unser Leben zu steuern. Der Selbstbetrug macht uns, dass wir ständig bedacht sind auf die äußeren Umstände. Was da draußen passiert, ist für uns wichtig. Wir sehen nicht, unsere Reaktion ist entscheidend auf die äußeren Umstände. Wir denken, die äußeren Umstände würden unser Leben bestimmen. Dabei ist es nur unser innerer Zustand, der alles bestimmt. Deshalb ist der Selbstbetrogene immer bedacht, sich äußerlich reinzuhalten. Jesus macht diesen Vorwurf den Pharisäern. Und er sagt ihnen deutlich, ihr reinigt euch von außen. Aber eure Reinigkeit ist nicht von außen. Ihr müsst innerlich rein sein. Weil wer innerlich rein ist, ist auch äußerlich rein. Und wer innerlich nicht rein ist, der ist äußerlich auch nicht rein. So, was kann Gott tun, um dem Menschen zu helfen? Zu sehen, dass dorthin, wohin er blickt, er falsch blickt. Was muss Gott tun? Ohne Schmelztiegel keine Chance, rein zu werden. Ja, der Schmelztiegel kommt von außen, weil wir haben alle unsere Bedürfnisse von außen. Der Geist holt sie zwar von seinem eigenen Handeln, von innen heraus bringt er sie hinein, aber seine Bedürfnisse sind außerhalb. Deshalb muss auch der Schmelztiegel von außen kommen auf uns, weil dort sind unsere Bedürfnisse. Dort ist unsere Bedürfnisquelle. Aber der Schmelztiegel hat einen Zweck. Er hat nicht den Zweck, uns das Äußere schwer zu machen, sondern um das Innere zu zeigen, dass hervorkommt, was in uns ist. Je nachdem, wie wir auf den Schmelztiegel reagieren, sind wir innerlich rein, dann macht der Schmelztiegel uns nichts. Dann ist es eine Kleinigkeit, wenn wir durch Schwierigkeiten gehen. Aber ist das Problem innen noch nicht in Ordnung, dann ist der Schmelztiegel für uns etwas, was wir denken, wir könnten es nicht überwinden. Seitdem Gott mich bekehrt hat, hält er mich in diesem Schmelztiegel. Und es geht, ja, manchmal den Berg sehr steil hoch, da wird die Hitze stark und dann geht es wieder ein bisschen flach. Aber dann sagt er, jetzt muss das Nächste raus und das Nächste raus. Ich weiß nicht, wo die Spitze ist. Der Schmelztiegel ist unangenehm. Ich mag ihn nicht. Aber er ist nur deshalb unangenehm, weil er mich tut, dass ich mir das Leben schwer mache, aufgrund der äußeren Umstände. Er macht mich, dass ich nicht schlafe. Er macht mich, dass ich Angst habe. Das, was in mir ist, macht mich kaputt. Nicht der Schmelztiegel. Aber er führt hervor und er zeigt mir, wie groß meine Not ist. Ohne Schmelztiegel würde ich sagen, stehe ich ganz gut da. Aber der Schmelztiegel, der immer mehr geht und hervorholt, was in mir ist, es ist unangenehm. Aber es muss sein, sonst kann ich es nicht bewältigen. Sonst bleibe ich mit dem Bösen in mir und das will ich nicht. Deshalb, als ich diese Dinge verstanden habe, schon vor vielen Jahren, habe ich gesagt, Herr, was auch immer du bringst in mein Leben, ob es eine Krankheit ist, eine Blindheit oder was auch immer, ich hilf mir, dass ich nie zweifle, dass du mich führst. Ja, ich habe da die Dinge aufgezählt, die ich dachte, mir Schwierigkeiten bereiten würden. Aber der Herr bringt noch Dinge hervor, die ich nicht mag. Und das zeigt mir, wo ich noch festgebunden bin, im Irrtum meines Herzens. Ja, so wie Paulus sagt, die Züchtigung Gottes scheint keine Freude. Aber am Ende bringt es die kostbare Frucht der Gerechtigkeit. Wir sind so verdorben. Wir sind so verdorben als Mensch, dass wir das nicht verstehen, wie tief unser Fall ist. Es ist nur die Gnade Gottes, die uns hält und die mit großer Geduld uns in diesem Schmelztiegel säubert. Von wem kommt der Schmelztiegel? Ist er von Satan oder von Christus? Nun, der Titel der Lektion sagt, im Schmelztiegel mit Christus. Aber in dieser Lektion von dieser Woche scheint es so, wie wenn Satan derjenige ist, der uns in den Schmelztiegel bringt. Nein, um klar zu wissen, woher der Schmelztiegel kommt, lasst uns die Klarheit des Gesetzes in diesem Universum verstehen. Der Mensch und Gott haben Aktionsbereiche. Jedem Wesen hat Gott eine Aktionssphäre, einen Aktionsbereich gegeben. Er hat aber diesen Aktionsbereich unter seiner Kontrolle, das heißt außerhalb von ihm. Gott ist der große Rahmen, weil er alles hat. Aber dieser andere Kreis um mich herum ist auch Gottes Sphäre der Aktion. Er hat Luzifer eine Sphäre der Aktion gegeben. Er hat den Gefahren des Lebens, den bösen Menschen, hat er eine Sphäre gegeben. Und sie alle klopfen an. Können sie durch, einfach so? Kann irgendein Mensch mir etwas antun, ohne dass ihm Gott das erlaubt hat? Das ist wichtig, dass wir das verstehen, dass das nicht geht. Nichts kann mich berühren. Nichts kann irgendeinen Menschen berühren, das nicht vorher von Gott genehmigt ist. Das scheint dann für manche, die das nicht verstehen, zu sagen, oh, dann kommt das Böse von Gott. Natürlich nicht. Gott ist nicht verantwortlich, wenn böse Menschen uns etwas antun wollen oder wenn Satan kommt wie ein brüllender Löwe und sucht uns zu verschlingen oder wenn Bomben oder was auch immer fällt. Das ist nicht das Problem. Es muss alles durch Gott durch, bevor es uns berührt. Weil er hält alles unter seiner Hand. Jeder benutzt seine Kraft und kann nichts tun ohne ihn. Deshalb ist es so tröstlich zu wissen, dass wenn eine Anfechtung kommt, wenn der Schmelztiegel heiß wird, dann ist es Gott, der dahinter steckt. Satan kann nur bis zu Gott kommen und dann muss ihm Gott die Genehmigung geben. Die Bombe kann nur bis zu Gott kommen und dann muss ihr Gott die Genehmigung geben, dass sie durchgeht. Die Faust des Schlägers kann nur bis zu Gott kommen und Gott muss ihm die Genehmigung geben, dass sie durchkommt. Die Schrift macht uns das sehr deutlich. Besonders in dem Fall des Petrus, wo Jesus sagt, Satan hat gewollt, dich zu sichten. Das heißt, er hat gewollt, dass du versucht wirst, weil er will beweisen, dass du nicht mein Jünger bist. Und ich habe es ihm erlaubt. Und du wirst mich verraten. Aber ich habe dafür gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Dass wenn du siehst, was aus dir herauskommt, dass du erkennst, dass du einen Erlöser brauchst. Dass in dir, in dieser sündigen Natur, nichts Gutes ist. Auch wenn du gute Absichten hast, auch wenn du dein Leben geben willst für mich, du kannst es nicht, solange du dieses üble Ding in dir trägst. Und als das hervorkam, das üble Ding, durch die Sichtung, die Gott genehmigt hatte, da konnte Petrus befreit werden von ihm. So, der Schmelztiegel, egal, ob es Menschen sind, ob Gefahren, ob Teufel, wer auch immer es ist. Sie müssen an Gott vorbei. Das ist für mich ein großer Trost. Weil dann weiß ich, das, was von Gott kommt, ist mir zum Besten. Weil Gott lässt nichts zu. Er lässt das Böse nur zu, um etwas zu beweisen, was das Böse tut und um es zu verändern ins Gute. Das heißt, das Böse kann man nicht ins Gute verändern, aber dass man es austauscht. Alle meine Erfahrungen in der Vergangenheit, alle Anfechtungen, die gekommen sind in mein Leben und die hervorgebracht haben den Müll meines Herzens, waren mir zum Besten. Aber manchmal, wenn man in einer frischen Anfechtung ist, dann denkt man, hier gibt es kein Rauskommen. Und es ist so gut zu wissen, mit dem Verstand, es ist der Herr, der den Schmelztiegel unter seiner Kontrolle hat. Ich habe die Erfahrung der Vergangenheit, dass der Herr das alles immer zum Guten geführt hat. Also kann ich hoffen und kann wissen, dass in der Situation, in der ich jetzt bin, es nicht zu schwer und nicht zu viel ist. Das ist die Wahrheit, die Gott uns zur Verfügung stellt. Es ist das, wie es nur funktionieren kann. Nimmst du den Schmelztiegel als von Gott an und sagst, okay, Herr, wir haben Arbeit. Du bist dabei, mich zu waschen. Aber du kannst ja nur dann die Wäsche vornehmen, wenn von außen ich erkenne, wie mein Inneres falsch reagiert. Damit ich mein Inneres reinige durch die Wahrheit, die du mir anbietest. Und dann, wenn, egal was draußen kommt, ich richtig reagiere. Als Petrus einige Jahre später in derselben Situation steht, dass sein Leben in Gefahr ist, dann verleugnet er seinen Herrn nicht mehr. Für ihn war sein Leben zu geben und mit dem Kopf nach unten gekreuzigt zu werden, nichts mehr Großes. Das war für ihn keine Anfechtung mehr, weil er lebte ja nicht mehr für sich. Er war in seinem Herrn und mit seinem Herrn vollkommen verbunden. Wer konnte ihm dann schaden? Er war ja am Leben. Und das Leben, das in Christus ist, kann uns keiner nehmen. Keiner. Also können wir doch ruhig in diesen Schlaf hineingebracht werden, wenn es sein soll. Viele Erfahrungen hat Gott ihm geschenkt durch sein Leben. Aber am Ende war das kein Problem mehr. Für Paulus war das kein Problem, sein Leben auf dem Schafott zu lassen, nämlich unter der Guillotine sein Haupt. Warum? Er hatte ja lange Zeit einen Pfahl im Fleisch. Und er spricht so in 2. Korinther 12, Vers 6. Und so ich mich rühmen wollte, täte ich daran nicht töricht, denn ich wollte die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, auf dass nicht jemand mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört. Und auf dass ich mich nicht der hohen Offenbarung überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch. Ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlage, auf dass ich mich nicht überhebe. Auf dass ich mich nicht überhebe. Dafür ich dreimal zum Herrn gebeten habe, dass er von mir wiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir meine Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Was sagt ihr denn hier in diesen Texten? Der Stachel muss von außen kommen, ganz klar. Der Pfahl im Fleisch ist eine äußere Anfechtung. Manche denken, es ist eine Krankheit. Auch Ellen White beschreibt es, eine Sache des Körpers. Aber plagt der Satan den Körper oder den Geist? Wo ist denn unsere Schwachheit im Fleisch? Ist sie in einer körperlichen Krankheit? Ja, wenn wir eine körperliche Krankheit haben, ist unser Geist auch nicht stark. Aber das Hauptproblem des Menschen ist, dass er sich nicht überhebt. Und Überheblichkeit ist eine Frage des Geistes, nicht des Fleisches. Und Paulus wollte diesen Schmelztiegel nicht mehr. Das heißt, er wollte gerne befreit sein von dieser Sache, die ihn von außen drängte. Aber dieses Drängen von außen war doch nur ein Vorteil, damit er sein Inneres sieht und erkennt. Manche sagen ja, dass es ihn bewahrt vor der Sünde. Nun, wenn ich in der Wahrheit bin, kann ich nicht sündigen. Wenn ich in der Lüge bin, sündige ich immer. Was ist die Sünde? Wir haben gesehen, es ist die falsche Abhängigkeit. Es ist, dass ich denke, ich könnte aus mir selbst existieren. Das ist Überheblichkeit. Und unsere Schwachheiten zeigen uns, dass wir immer in Gefahr sind. Christus, der einen völligen Blick hatte auf sein Inneres. Er konnte sehen die sündige Natur mit all dem Zeug, was in sich hat. Deshalb betet er auch. Er betete, damit er immer in der Abhängigkeit zu Gott bleibt. Er hat nie die sündige Natur benutzt. Und er wurde ständig angefochten, bis er am Kreuz das Ding endgültig zerstört. Als er rief, es ist vollbracht, was getan. So hat auch Gott für uns alle so seine Pfähle im Fleisch. Das heißt, wir haben es zu tun mit unseren Schwachheiten. Aber die Hauptschwachheit, wie gesagt, liegt darin, dass wir uns täuschen. Damit wir uns nicht täuschen, dass wir Menschen sind, dass wir Geschöpfe sind, lässt uns Gott die Schwachheiten sehen. Dass wir ja erkennen, dass wir nicht Götter sind, sondern schwache, abhängige Wesen von Gott. Der Schmelztiegel soll prüfen, ob noch ein Selbstbetrug in mir ist, welcher ohne Schmelztiegel nicht zum Vorschein kommt. Auf negative Seite. Das heißt, wenn ich Negatives tue unter guten Umständen, dann kommt natürlich das Böse aus mir hervor. Aber wenn ich das Gute tue in guten Umständen, dann sehe ich nicht, dass das auch böse ist. Deshalb brauche ich den Schmelztiegel, der beweist, dass es böse ist, das Gute, was ich tue. Der Schmelztiegel muss beweisen, was der Mensch wirklich glaubt in seinem Herzen über sich selbst. Er muss zeigen, auf wen das Herz vertraut. Meine Lieben, lasst uns die Hitze, die uns begegnet, nicht als etwas Besonderliches achten, sondern lasst uns wissen, es kommt aus der Hand Gottes. Es kommt mit dem Zweck, uns zu reinigen oder die Reinigung zu bestätigen. Und wenn wir merken, wir haben noch Dinge da, die hervorkommen im Schmelztiegel, so lasst sie uns schnell dem Feuer übergeben und es entfernen und ersetzen mit der Wahrheit, damit der Schmelztiegel Gottes nicht umsonst an uns gearbeitet hat, sondern dass wir bestehen vor ihm in Reinheit, wenn er kommt. Amen.